Schickt Gott eigentlich Krankheiten? Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich habe in der letzten Zeit immer öfter mit so einem Punkt zu tun gehabt, der mich total nervt. Und zwar, ich höre total oft, wo Leute über Gott sagen, dass er Krankheiten schickt. Und das hat schon mal angefangen mit einer Beerdigung von einer Freundin vor ein paar Jahren, wo jede Trauerrede, also diese Freundin ist an einer heimtückischen Krankheit gestorben in der Blüte ihrer Jahre, also sie war noch Teenager, und bei der Trauerrede, da gab es die ganze Zeit so Sätze wie, wir verstehen Gott oft nicht und Gott tut oft Dinge, die wir nicht nachvollziehen können. Und einer hat sogar so gemeint, scheinbar hat Gott in seinem Chor von Engeln einen ganz besonders netten jungen Engel gebraucht und hat sie deswegen so früh in den Himmel versetzt. Oder man hört Sachen wie, der Allmächtige hat ihn allzu früh aus dem Leben gerissen oder abberufen. Es geht sogar so weit, dass ich vor kurzem jemand getroffen habe, der mir gesagt hat, dass er sich beim Arbeiten mit dem Hammer in den Finger geschlagen oder genagelt hat oder irgendwie, also wirklich richtig schlimm, also eine Verletzung beim Arbeiten, und er ist sich sicher, dass das nicht außerhalb des Willens Gottes passiert ist und dass Gott ihm wahrscheinlich dadurch irgendwas sagen will. Oder er hat mich gefragt, was Gott ihm denn dadurch sagen will. Ich habe aus dem Bauch raus hätte ich erstmal ganz plump gesagt, pass besser auf beim Nageln, das will dir Gott sagen, aber dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dahinter steht eigentlich eine ganz schön krasse Wahrnehmung, eine, die ich bei mir selber auch merke, ja, wenn ich eine Grippe kriege oder sowas, dann fange ich auch erstmal an zu sagen, Gott, warum lässt du das zu? Warum schickst du mir jetzt eine Grippe? Warum muss ich jetzt Grippe haben? Und es ist eigentlich eine sehr eigenartige Vorstellung von Gott. Ich war letzte Woche bei einem Straßeneinsatz in Rotterdam dabei, also in einer Großstadt in Europa, und ich habe mit mehreren Leuten angefangen, halt über Jesus zu reden und so, und zwei junge Männer haben mir gesagt, dass sie an den Teufel glauben, also in dem Sinne von, dass sie den Teufel verehren, und einer hat mir auch erklärt, warum. Er hat gemeint, der Teufel ist sein bester Freund, weil mit dem Teufel, da kann er alles rauchen, was er will, alles trinken, was er will, alle Mädchen haben, die er will, und hat viel Spaß. Dahinter steht eigentlich eine eigenartige Vorstellung. Die Vorstellung ist nämlich, Gott ist derjenige, der mir Spaß verbietet. Gott ist derjenige, der mein Leben einengt. Und der mir Spaß verpasst, der mir Spaß gibt, ist der Teufel. Am liebsten hätte ich ihm gesagt, aber so geistesgegenwärtig war ich in dem Moment nicht, am liebsten hätte ich ihm gesagt, also wenn das dein Gottesbild ist, dann ist es vielleicht besser, wenn du nicht an diesen Gott glaubst. Wenn Gott für dich nur jemand ist, der dir Sachen verbietet, nämlich die Sachen, die spaßvoll sind und dein Leben eigentlich traurig und langweilig sein lässt, also an so einen Gott würde ich auch nicht glauben. Das hast du wirklich nicht nötig. Lass uns an diesen Punkt zurückkommen. Gott schickt Unheil. Auch neulich mit jemand anderem gesprochen, hat so gesagt, er findet es gut, wenn man als Christ zum Beispiel um Heilung betet, aber man muss dann auch annehmen, wenn Gott, oder das akzeptieren, wenn Gott nicht heilt und Gott aus irgendeinem Grund diese Krankheit weiter zulässt. Das ist nicht jetzt irgendwie eine falsche Aussage, da ist schon sehr, sehr viel Wahres dran, aber der dahinterstehende Gedanke, nämlich dass Gott Krankheiten schickt und Krankheiten zulässt, ist ein bisschen ein gefährlicher Gedanke, und ich will euch erklären, warum. Erstmal, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann, warum Gott Krankheiten schickt oder zulässt. Das erste ist, da fällt mir gerade ein, das ist total krass, wir machen jetzt gerade, wir haben jetzt einen Mietvertrag unterschrieben für unser neues kleines Gebetshaus, ja, und da gibt es so Brandschutzversicherungen oder auch bei einer Reiserücktrittsversicherung ist das gleiche, da gibt es die Klausel, was passiert bei höherer Gewalt? Also, wenn der Fall eintritt, höhere Gewalt. Damit ist zum Beispiel gemeint ein Erdbeben. Ein Erdbeben ist höhere Gewalt. Das bedeutet, dahinter steht, Gott ist ein ziemlich gemeiner Typ, der ist die höhere Gewalt. Und wenn der eine Überschwemmung schickt oder Erdbeben und alles kaputt macht, dann hilft nicht mal die Versicherung was. Was für eine krasse Vorstellung von Gott. Meistens ist unsere Vorstellung eine Spur frommer, und zwar entweder die, dass Gott Krankheiten oder Unglück in mein Leben schickt, um mich zu einem besseren Menschen zu machen, oder dass Gott vielleicht gar nicht Krankheiten schickt, aber sie zumindest zulässt. Lass uns erstmal diesen ersten Ding da anschauen. Gott schickt Krankheiten, Gott schickt eine Grippe, damit ich irgendwas draus lerne. Das würden wir so vielleicht nicht sagen, aber du kriegst eine Grippe oder du brichst dir das Bein und dann überlegst du, was will Gott mir dadurch sagen? Oder will Gott, dass ich dadurch Geduld lerne? Das ist eine Denke, die in ganz vielen Christen drin ist. Gott schickt Krankheiten, damit ich heiliger werde, damit ich demütiger werde. Oder das ist so, ein blinder Mensch, ein Mensch, der blind ist, kommt zu dir und du betest für den und du fängst an, für ihn zu beten, dass er lernt, mit den Augen des Herzens zu sehen und dass er ein Mensch ist, der mit den Herzen sieht. Das ist ein tolles Gebet. Gott will, dass wir alle mit dem Herzen sehen. Aber dahinter kann stehen so eine Denkweise. Aus irgendeinem Grund ist es gut, dass diese Person blind ist. Und wenn sie schon blind ist und wenn Gott schon prinzipiell keine Blinden heilt, dann, damit daraus was Gutes resultiert. Zum Beispiel, dass er mit den Augen des Herzens sehen kann. Und solche Gebete, die wir für andere Leute sprechen, sind oft Gebete des Unglaubens. Versteh mich nicht falsch, Gott will, dass jeder Blinde und dass jeder andere Mensch auch mit den Augen des Herzens sehen lernt. Aber ich behaupte, dass Gott auch will, dass der Blinde tatsächlich wieder sehen kann. Gott schickt Krankheiten, damit wir zu besseren Menschen werden. Okay, lass uns überlegen, ob das wirklich so ist. Aber ich sage jetzt nochmal, das ist die erste These, die es gibt. Die zweite These, die es gibt, ist, Gott schickt nicht Krankheiten, Gott mag keine Krankheiten, aber er lässt sie aus irgendeinem geheimnisvollen Grund zu. Gibt es dann oft die Sprüche wie, oft verstehen wir Gott nicht, warum er Sachen zulässt. Wie kann man auf diese zwei Meinungen antworten? Ich meine, wie können wir rausfinden, wie Gott wirklich ist? Ist es nur der eine denkt halt so, dass Gott ist und der andere denkt halt, dass Gott so ist. Schau mal, das Großartige, was wir als Christen glauben, ist, dass Gott sich bekannt gemacht hat. Das bedeutet, wie Gott ist und wer Gott ist, das ist nichts, wo wir uns beim Schafkopf mal zusammensitzen können und jeder sagt, was seine Meinung ist, wie Gott ist, sondern es ist was, worüber wir Gewissheit haben können. Also natürlich kannst du beim Schafkopf sagen, wie deiner Meinung nach Gott ist, ja. Aber was wir als Christen glauben ist, dass Gott selber erzählt hat, Leute, hört mal auf zum Schafkopfen, jetzt erzähle ich euch, wie ich eigentlich bin. Wir als Christen glauben, dass Gott Menschengestalt angenommen hat in Jesus Christus, um zu erzählen, wie er ist. Dieses Beispiel, viele von euch kennen das schon, aber es ist ein gutes Beispiel. Wenn ich ein Aquarium habe mit lauter kleinen Fischen drin und ich fütter die jeden Tag und ich will eines Tages diesen Fischen erklären, wie ich eigentlich bin, dann kann ich entweder einen Kopf unter Wasser tauchen und reinrufen, hallo, ich bin der Johannes, ich fütter euch immer, ich mag euch Fische total gern, aber das Problem ist, die Fische, die sprechen nicht meine Sprache und die würden furchtbar erschrecken und die hätten gar nichts davon. Wenn ich denen erzählen will, wie ich bin, müsste ich Fisch werden können. Und wenn ich Fisch werden könnte, könnte ich reinhupfen, blub, und könnte sagen, schau mich mal an. Ich schau aus wie so ein weiß-schwarz gestreifter Fisch, aber in echt bin ich kein Fisch, in echt bin ich bin schon Fisch, aber ich bin gleichzeitig Johannes, der Fisch geworden ist. Und dann könnte ich denen erzählen und demonstrieren, wie ich so bin. Ich kann erzählen, was ich immer mache, dass ich ihnen immer Essen gebe und so weiter. So ähnlich ist das, was Jesus für uns getan hat. Gott ist Mensch geworden in Jesus, damit wir sehen, wie Gott ist. Und zwar, Jesus ist nicht nur Mensch geworden in seinen Worten. Er hat nicht nur so ein MP3 vom Himmel geschmissen oder ein Buch, wo nur Worte drin stehen, sondern auch wie Jesus war, wie er mit Menschen umgegangen ist. Alles an ihm hat von Gott gesprochen. Kolosserbrief sagt uns, dass die Fülle der Gottheit in Jesus gewohnt hat. Das heißt, alles in Gott war auch in Jesus. Alles, was im Vater ist, schau mal, es gibt nur einen Gott, okay? Es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott ist leibhaftig auf Erden erschienen, okay? Und alles, was in Gott ist, ist auch in Jesus. Das ist so, dass nicht irgendwie der Vater 100.000 andere Eigenschaften hat, die in Jesus nicht vorkommen. Sondern Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. So, was bedeutet diese theologische Ausschweifung für unsere Frage, ob Gott Krankheiten schickt? Es ist relativ einfach. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, im christlichen Verständnis, wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Wenn du eine Frage hast, macht Gott A, B, C oder D, schau dir Jesus an. Wenn du dir unsicher bist, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Aber niemand kann doch wissen, wie Gott ist, und Gottes Wege sind unergründlich und Gott ist der ganz andere und Gott bleibt unerkennbar. Nee, eben nicht. Er hat sich erkennbar gemacht. Sag nicht, dass du nicht weißt, wie Gott über eine Sache denkt. Du kannst Jesus anschauen, wie Jesus über eine Sache gedacht hat. Sag nicht, dass du nicht weißt, wie Gott in irgendeiner Situation handeln würde. Vielleicht findet Gott es gut, dass Menschen beim Erdbeben sterben. Schau dir an, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und wie ist Jesus mit Menschen umgegangen, die krank waren? Er ist zu ihnen hingegangen und hat gesagt, du Leprakranker, siehe, der linke Arm ist dir schon abgefallen wegen deiner Krankheit. Doch nun spreche ich zu dir, auch der rechte Arm wird dir noch abfallen, auf dass du ein besserer Mensch wirst. Und auch das rechte Auge, auf dem du noch nicht blind bist, wird auch noch blind werden, damit dein Herz besser sehen lernt. Hat Jesus das gesagt? Zeig mir die Bibelstelle. Hat Jesus gesagt, ich könnte dich heilen, lieber Bruder oder liebe Schwester, doch es ist besser für dich, wenn du weiter leidest. Denn dadurch wirst du Geduld lernen, dadurch wirst du ein besserer Mensch werden. Sorry, aber ich finde diese Bibelstelle nicht. Sondern ich finde dagegen jede Menge Bibelstellen, wo es ausdrücklich heißt, dass Jesus Menschen geheilt hat. Dass Jesus hingekommen ist und sie geheilt hat. Nun, man hört manchmal dann diese Sprüche, aber Jesus hat auch nicht alle geheilt. So, Jesus hat auch nicht alle geheilt. Zeig mir die Bibelstelle, wo steht, dass Jesus nicht alle geheilt hat. Weißt du, das kommt jetzt vielleicht so prinzipienreiterisch vor. Zeig mir die Bibelstelle und so, fundamentalistisch. Nee, aber der Punkt ist, wir Christen glauben, dass Jesus uns zeigt, wie Gott ist. Wenn du wissen willst, was Gott tut und was er nicht tut, dann müssen wir halt das lesen, was wir über Jesus wissen. Und das, was wir über Jesus wissen, wissen wir im Wesentlichen durch die Heilige Schrift. Deswegen schauen wir da rein. Hat Jesus alle geheilt oder manche geheilt, die zu ihm gekommen sind? Willst du es genau wissen? In folgenden Bibelstellen wird gesagt, dass Jesus alle geheilt hat. Ich habe das im Griechischen nachgeschaut, was dieses Wort im Originaltext heißt. Das heißt alle. Lukas Kapitel 4, Vers 40, Lukas Kapitel 6, Vers 19, Lukas Kapitel 9, Vers 11, Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38, Markus 6, 56, Matthäus 8, 16, Matthäus 12, 15, Matthäus 14, 36. Das sind jetzt mal alle, die ich so spontan gefunden habe. Wenn du weitersuchen würdest, würdest du vielleicht noch mehr finden. In all diese Bibelstellen wird ausdrücklich gesagt, dass Jesus alle geheilt hat, die zu ihm gekommen sind. Und auch wenn es diese Bibelstellen nicht gäbe, wäre es implizit, das heißt ohne, dass es ausdrücklich gesagt wird, wäre es implizit im Text drin, dass Jesus alle geheilt hat, weil nirgends berichtet wird, dass irgendeiner zu ihm kam, der gesagt hat, ich bin nicht geheilt worden. Die einzigen Leute, die nicht geheilt werden im Neuen Testament, das sind einmal versuchen die Jünger, da jemand zu heilen, oder der ist dämonisiert, und dann sagt Jesus, da habt ihr noch nicht genug Power, Fasten und Beten ist die Antwort an dem Punkt. Da geht's aber um die Jünger, und Jesus kann die Person trotzdem gleich heilen. Aber grundsätzlich, Jesus hat alle Menschen geheilt. Das heißt, wenn Jesus derjenige ist, der uns erzählt, wie Gott ist, heißt das, Gott will die Heilung von jedem Menschen. Immer. Gott will, dass du geheilt wirst. Gott schickt nicht deine Krankheiten. Jetzt bringst du vielleicht irgendeine abstruse Stelle, wo Gott irgendwie das Haus des Pharao im Alten Testament mit Plagen geschlagen hat oder irgendwas aus der Offenbarung des Johannes. Ich kann nicht alles wegerklären, weißt du? Vielleicht gibt es irgendeine Situation, wo sich ein Volk so sehr Verdammnis selber zugezogen hat, dass sowas wie Krankheiten oder dass ein gewisses Level von Gericht Gottes unumgänglich ist. Okay? Aber wie es neulich in dieser Lehre ging über die schwierigen Bibelstellen, legt die Bibel nie aus von der einen freakigen, unklaren Stelle auf die klare geschlossen, sondern andersrum. Wir haben Dutzende, ich weiß nicht, Hunderte, ich weiß nicht wie viele Stellen im Neuen Testament, die beschreiben, wo Jesus Menschen heilt. Und Jesus ist der Abgesandte des Vaters. Jesus ist Zentrum und Mittelpunkt und Ursprung der Schrift. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt im Dokument Dei Verbum, dass die ganze Schrift eigentlich nur ein Wort hat, nämlich Jesus Christus. Jesus ist das Wort Gottes. alles andere in der Schrift ist auf Jesus hin auszulegen, nicht andersrum. Du kannst nicht sagen, ja, Jesus hat schon die Kranken geheilt, aber dann im Haus des Pharao, da haben die alle einen Ausschlag bekommen oder sowas. Andersrum. Alles, was im Alten Testament unklar ist, wird klar im Licht von Jesus. Und in Jesus scheint uns auf ein Gott, der alle Menschen heilen möchte. Der allen Menschen das Gute möchte. Weißt du, was eigentlich dahinter steckt zwischen der Meinung, dass Gott Krankheiten schickt und Krankheiten zulässt? Eigentlich steht dahinter eine Anklage Gottes, dass er nicht gut ist. Er will vielleicht irgendwelche komischen Pläne verwirklichen, dass wir heiliger werden, oder er lässt es vielleicht zu, weil es in seinem ewigen Kosmos irgendwie mehr Sinn macht, aber er ist eigentlich nicht gut für mich heute. Er ist vielleicht abstrakt irgendwie irgendwann gut, aber nicht für mich heute, hier und jetzt. Und ich will dir absolut deutlich sagen, das ist keine riesengroße, anspruchsvolle Botschaft, die du noch nie gehört hast, aber sie ist entscheidend wichtig. Gott ist gut. Und er ist für dich gut, heute. Seine Gnade ist neu jeden Morgen, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang, heißt es in den Psalmen. Gott ist gut und er will das Gute für dich. Und wenn du wissen willst, wie dieses Gute aussieht, schau dir an, wie Jesus umgegangen ist. Nun, wir kommen natürlich an den entscheidenden Punkt, dass wir sagen, ja, aber komisch, es werden nicht alle Menschen geheilt. Nicht alle Menschen, für die gebetet wird, werden geheilt. Wie kannst du trotzdem sagen, dass Gott will, dass alle geheilt werden, wenn doch offensichtlich nicht alle geheilt werden? Schau mal, der entscheidende Punkt ist, nicht alles, was in der Welt passiert, ist Gottes Wille. Moment, aber Gott ist doch der Herrscher über die Erde. Nicht alles, was in der Welt passiert, ist Gottes Wille, weil es die Sünde gibt. Und durch die Sünde ist auf der Erde eine Situation entstanden, dass nicht Gottes Wille überall passiert. Schau mal, will Gott, dass alle Menschen gerettet werden oder dass nur manche Menschen gerettet werden? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Werden alle gerettet? Ganz offensichtlich nicht. Oder anders, wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommen doch am Schluss doch alle in den Himmel oder sowas. Ich will nicht mit dir diskutieren über den Punkt. Will Gott, dass Menschen einander töten und dass Eltern ihre Kinder sexuell missbrauchen? Nee, er will es nicht. Passiert es trotzdem? Ja, es passiert trotzdem. Lässt Gott das dann zu? Aber Gott lässt es doch zu. Moment, das ist ein bisschen eine harte Antwort. Also erstmal eine Sache müssen wir klar machen. Gott schickt nicht Krankheiten und Gott schickt auch nicht Unglück in das Leben von Menschen. Gott ist derjenige, der uns frei macht. Gott ist derjenige, der uns heilt. Gott ist derjenige, der dich aus deiner Misere rausholen will, nicht der dich reingeritten hat. Quer durch die Bibel, Gott ist der Erlöser seines Volkes. So, jetzt aber, jetzt sind wir bei dieser zweiten These, Gott lässt die Sachen zu. Gott, warum lässt Gott so viel Unheil in der Welt zu? Dass Gott Unheil in der Welt zulässt, ist auch eine Anklage Gottes. Denn zulassen ist ganz schön aktiv. Was meine ich damit? Schau mal, wenn ich meinem Sohn erlaube, wenn er mal 18 ist, einen Führerschein zu machen, und er das Auto verwendet, um sich und zwei andere junge Leute mit 180 km/h gegen einen Baum zu fahren und alle drei verbrennen qualvoll in diesem Auto und sterben. Und dann kommt meine Frau zu mir oder die Eltern von den anderen Jugendlichen, die in dem Auto sitzen, und sagen zu mir, Johannes, du hast zugelassen, dass unsere Kinder im Auto verbrannt sind. Dann würde ich sagen, hallo? Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich bin selber erstens ein absolut stark Leidtragender, weil mein Sohn gestorben ist und ich habe das nicht zugelassen und ich wollte das nicht. Dann sagen die, aber du hast doch erlaubt, dass er einen Führerschein gemacht hat. Dann sage ich, natürlich habe ich erlaubt, dass er einen Führerschein gemacht hat. Ich kann ja nicht mein Kind vor allen Gefahren der Welt abschirmen. Oder ich lasse Samuel im Garten spielen, dann kommt jemand, nee, das ist ein blödes Beispiel. Ich lasse Samuel alleine in die Schule gehen, wenn er mal 7 oder 8 ist und er wird vom Auto überfahren. Dann kann man nicht sagen, Johannes, du hast zugelassen, dass dein Kind überfahren worden ist. Hab ich nicht. Was heißt das mit Gott? Lässt Gott Leid in der Welt zu? Also sicherlich nicht in dem Sinne, wie ich es zulassen würde, dass mein Sohn beim Verkehrsunfall stirbt. Gott hat uns einen Rahmen von Freiheit abgesteckt, in dem wir uns bewegen können. Und er hat uns klar gesagt, wenn du dich außerhalb dieses Rahmens bewegst, kriegst du Probleme, nicht von mir, sondern durch deine Handlungen. Schau, wenn ich zu meinem Sohn sage, ich will nicht, dass du alleine über die Straße gehst, dann nicht, um ihn einzuengen, ne, wie dieser eine an den Teufel glaubende in Rotterdam gemeint hat, Gott erlaubt mir die Sachen nicht, die mir Spaß machen, sondern dann, weil ich ihn schützen will vor den Folgen seiner eigenen Handlung. Nun, wenn er sich über meine Gebote hinwegsetzt und alleine über die Straße geht und er wird überfahren, habe ich das dann zugelassen? Nee, ich habe es nicht zugelassen. Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, sich frei zu entscheiden, weil er irgendwann kein Kind mehr ist, sondern irgendwann erwachsen wird. Und ebenso ist es mit Gott. Gott hat sein Volk, Gott hat den Menschen, Gott hat uns im Gewissen relativ deutliche Maßstäbe gegeben, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und Gott hat gesagt, wenn du innerhalb dieser Grenzen bleibst, geht's dir gut. Wenn du über die Grenzen hinausgehst, haben deine Handlungen Konsequenzen, die nicht gut sind für dich. Heißt es, dass Gott dir dann Krebs schickt? Nein, heißt es nicht. Nun, aber warum kriegen dann unschuldige Leute Krankheiten? Oder heißt es, dass alle, die Krankheiten haben, gesündigt haben? Natürlich heißt es nicht. Also, nicht jeder, der Krankheiten hat gesündigt. Das sagt übrigens Jesus ziemlich deutlich. Der wird an einer Stelle nämlich gefragt, also da ist ein Blindgeborener, jemand, der ohne Augenlicht geboren wird. In Johannes Kapitel 9, und dann fragen in Vers 2 ihn die Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geworden ist? Erstaunlicherweise gibt Jesus überhaupt keine Antwort auf die Frage, woher die Krankheit kommt. Er sagt nur, nein, das ist nicht der Punkt. Nicht er hat gesündigt, nicht die Eltern haben gesündigt, sondern, Vers 3, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Das ist interessant. Jesus lenkt das Augenmerk weg von dem, woher das Unglück kommt und weist auf das, was will Gott tun. Zurück auf die Frage, lässt Gott Unrecht zu? Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Und durch die Sünde kam der Tod in die Welt und kamen Krankheiten in die Welt. Die Bibel ist an der Stelle ganz klar. Gott wollte nie Krankheiten. Gott wollte nie den Tod. Deswegen sagt nie, dass Gott einen Menschen allzu früh hinausgerissen hat aus der Schar der Lebenden und dass Gott irgendwie einem eine Krankheit geschickt hat oder ein Erdbeben. Gott hat es nicht gemacht. Gott hat den Menschen die Freiheit gegeben und durch die Freiheit haben Menschen die Möglichkeit gegeben, sich auch zur Sünde zu entscheiden. Jetzt sagst du aber, was hat die Sünde von Adam oder von sonst wem mit dem Krebs von meiner Oma zu tun oder mit dem Erdbeben oder der Überschwemmung in Burma? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Und die Schrift gibt an der Stelle auch keine klare Antwort. Die einzige Antwort, die sie gibt, ist, Gott wollte das nicht, Gott hat es nicht geschickt, Gott will Menschen rausretten aus diesem Ding. Jesus sagt, frag nicht lang, wer gesündigt hat, Papa, Mama oder er selber. Die Frage ist, was will Gott tun? Was heißt das auf dein Leben übertragen? Wenn du in Unglück begegnest, wenn du Krankheiten begegnest, hör auf zu fragen, woher kommt es, warum schickt mir Gott? Halte dir vor die Augen, Gott ist gut, Gott will dir raushelfen, Gott will dich heilen. Gott will dich heilen. Warum ist es entscheidend, dass du einsiehst, dass wir einsehen, was Gott tut und was der Teufel tut? Schau mal, der Teufel schickt die Krankheiten letztendlich. Das heißt nicht, dass du, wenn eine Grippe bekommen hast, da ein kleiner Teufel auf deinem Rücken sitzt und dir die Pollen da in die Nase die Viren in die Nase schmeißt, nicht so bildlich verstanden, sondern einfach durch die Sünde, durch das Negative in der Welt kamen auch die Krankheiten. Gott wollte sie nicht. Warum ist es wichtig, dass wir unterscheiden, was Gott getan hat und was sein Feind tut? Erstens, dass wir aufhören, Gott anzuklagen. Wenn du aufhörst, Gott anzuklagen und anstelle dessen ihn vertraust, dass er gut ist, wirst du anfangen, ein Leben im Sieg zu führen. Der Teufel wird im Neuen Testament der Ankläger Gottes genannt und der Ankläger unserer Brüder. Das heißt, er klagt uns vor Gottes Thron an. Und der Teufel versucht dir einzureden, diesen Krebs hat Gott dir geschickt. Und weißt du warum? Weil er dich hasst und weil er alle anderen möglichen Leute heilen möchte, nur dich nicht. Dich hat er nämlich vergessen. Es ist ein Kampf um deinen Kopf, um dein Denken, dass du anfängst, ich weiß vieles nicht. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, ich weiß nicht, warum ich die Fahrprüfung nicht geschafft habe, ich weiß nicht, warum dieser nahe Mensch gestorben ist, ich weiß nicht, warum ich so viele Probleme in den und den Beziehungen habe und warum ich schon wieder diese komischen Angstzustände oder Depressionen habe, aber das eine weiß ich. Gott ist gut und seine Güte währt ewig. Und Gott ist auch gut für mich. Gott ist auch gut heute. Und wenn du anfängst, diese Anklagen Gottes in deinem Kopf zum Schweigen zu bringen und sie in Lobpreis zu verwandeln, wirst du anfangen, ein Leben im Sieg zu führen. Was heißt ein Leben im Sieg? Gott hat dich nicht berufen, ein Leben in Traurigkeit und in Misere und in Niedergeschlagenheit zu führen und das auch noch zu überschreiben mit, ich trage mein Kreuz und folge Jesus nach. Jesus hat das Kreuz für dich getragen, dass du frei sein kannst von der Verdammnis, dass du frei sein kannst vom Schlechten in der Welt. Jesus will dich befreien von alledem. Du bist berufen, ein Leben in Segen und ein Leben im Sieg zu führen und ein Leben in Freiheit und in Freude. Ja, da ist auch Leid immer wieder ein Thema davon. Es ist nicht so, dass das Leid eines Tages weg wäre. Aber das Leid, seit Jesus am Kreuz gestorben wird, hat nicht mehr die Macht, mich von Gott zu trennen, hat nicht mehr die Macht, mich fertig zu machen und ins Unglück zu reiten, sondern es kann für mich in Jesus zu einem Zeichen des Sieges werden, kann für mich zur Auferstehung durchbrechen. Du bist berufen, Leben im Sieg zu führen. Aber die dritte Konsequenz davon, dass du anfängst zu glauben, dass Gott Leiden und Krankheiten nicht schickt und nicht will, ist, du musst selber was tun, du musst selber aktiv werden. Wenn ich sage, Mike, scheinbar hat Gott meinem Nachbarn diesen Krebs geschickt und vielleicht bekehrt er sich dadurch oder sowas, dann muss ich nicht aktiv werden. Dagegen, wenn ich glaube, dass Gott will, dass mein Nachbar geheilt wird, dann bin ich in die Pflicht gerufen, für ihn zu beten. Und zwar nicht mutlose Gebete und ihn zu trösten. Man weiß nie, warum der Allmächtige das zulässt und ich werde dich einschließen ins Gebet. Diese Leute brauchen nicht einfach nur Mitleid. Diese Leute brauchen Ermutigung und Glaube, dass Gott gut ist, dass Gott das Gute für sie will, dass Gott die Heilung will. Und mir ist es egal, ob die Heilung übernatürlich erfolgt oder durch die Medizin. Ich glaube, dass Gott auch durch Medizin heilt und das ist wunderbar. Nimm die Heilung, die du kriegen kannst. Aber ich glaube an übernatürliche Heilung. Ich glaube, dass Gott nicht nur durch Medizin heilt, sondern wenn Jesus sagt, geht hinaus, heilt die Kranken, dann meint er übernatürliche Heilung. Dann meint er nicht, dass die Leute anfangen, Strahlentherapie zu bekommen. Dann meint er damit, dass Leute übernatürlich geheilt werden. Sehe ich das immer? Nein. Glaube ich das? Ja, ich glaube es trotzdem, weil Jesus es demonstriert hat, weil ich weiß, wie Gott ist, seit ich Jesus kennengelernt habe. Deswegen werde ich anfangen, für diese Leute zu beten, werde ich anfangen, diesen Leuten Mut zu machen. Aber ich muss was tun. Es steht nirgends, dass Gott will alle Menschen heilen, Gott will kein Unheil und er macht Schnipp und es ist beseitigt. Nee, Gott will Menschen heilen und Gott will Unheil beseitigen, aber ich habe meine Rolle dabei zu spielen. Ich habe einen Part dabei zu spielen. Das heißt, ich bin in die Pflicht genommen, für Kranke zu beten. Ich bin in Pflicht genommen, Kranken Mut zu machen, an Gott zu glauben. Wenn eine Person zu mir kommt, um mir von ihrem Leiden zu erzählen, die Person zu ermutigen, zu glauben, dass Gott gut ist. Diesen Kampf in meinem Denken, diesen Kampf in ihrem Kopf zu beginnen und an dem Punkt siegreich zu sein. Und Herr, ich bitte dich, dass jeder, der jetzt diesen Podcast anhört, aufhört, dich anzuklagen für das Unheil, das im Leben passiert und anfängt zu glauben, dass du gut bist, dass du heilen willst. Herr, ich bitte dich buchstäblich, dass du Menschen körperlich heilst, die jetzt diesen Podcast hören, weil du ein Gott bist, der heilst. Du bist ein Heiler. Über und über in der Schrift wirst du bezeichnet als ein Heiler. Und ich bitte dich, dass du jetzt buchstäblich mit deiner heilenden Kraft in Körper von Menschen, auch in Denken und in Psyche, aber auch in Körper von Menschen reinkommst, die diesen Podcast hören und dass du sie heilst. Und dass Menschen geheilt werden, für die Leute beten, die gerade diesen Podcast hören. Herr, ich bitte dich, dass alle, die diesen Podcast hören, mutig anfangen werden, um die Heilung von Kranken zu beten, Leuten Mut zu machen, um Wunder zu beten in finanziellen Situationen, in Beziehungssituationen, in psychischen Situationen, in Arbeitssituationen. Herr, ich bitte dich, dass du dich zeigst, immer und immer wieder, als wie wir an dich glauben, Herr, dass du gut bist, dass du immer gut bist, dass du gut bist für mich und für heute. Amen.